SWR 2 Lesenswert Magazin.
Unsere Welt ist im Umbruch und ein alter, weißer Mann ist in der Krise. Die Schriftstellerin Annette Mingels erzählt in ihrem neuen Roman von dem 80-jährigen Karl, ehemals Chemieprofessor, der sich mit dem Alter schwer tut, mit Gebrechlichkeit und Einsamkeit, aber auch mit der Tatsache, dass sein Denken, seine Sichtweisen, sein Verhalten heute in Frage gestellt werden. Wie schon in ihren früheren Büchern erkundet Annette Mingels mit psychologischem Gespür Gefühlswelten und Familienbeziehungen, Nähe, Distanz und Schuld, und sie schickt ihren 80-jährigen Helden auf eine spannende Reise. Über den Roman Der letzte Liebende spreche ich jetzt mit Annette Mingels. Sie ist im Studio in Berlin. Grüße Sie.
Hallo, Frau Brockert.
Ja, Frau Mingels, dieser Karl Krüger, so heißt er mit Nachnamen, Krüger, ist auf den ersten Blick keine besonders sympathische Figur oder ein bisschen drastischer gesagt, leichte Tendenz Richtung Kotzbrocken. Er ist scharfzüngig, wenig empathisch, seiner Familie gegenüber rücksichtslos, oder bashe ich ihn jetzt zu sehr?
Ein bisschen zu sehr schon. Ich habe ihn natürlich trotzdem gern. Mhm. Aber er ist eine zumindest ambivalente Figur auf jeden Fall.
Was mögen Sie an ihm?
Ich glaube, ich mag an ihm, dass er, obwohl er jetzt in seinem 80. Lebensjahr ist, durchaus so viel Selbstkritik aufbringt, dass er sieht, dass sein Zustand, diese Einsamkeiten, in der er sich befindet, durchaus sein eigenes Verschulden ist. Und dass er, auch wenn das höchstwahrscheinlich nicht gelingt, die Tendenz hat zu überlegen, wie würde ich ein besserer Mensch sein können.
Wie kam diese Figur zu Ihnen? Also was hat Sie daran gereizt, sich mit dem, ich sage jetzt mal, Grumpy Old Man Karl zu befassen?
Es wirkt ja fast so ein bisschen, als hätte ich jetzt dieses Thema willentlich gesucht, der weiße alte Mann, der im Gespräch ist. So war es überhaupt nicht. Ich hatte nach dem letzten Buch wirklich angefangen, nach einem Thema zu suchen. Es war mitten in der Corona-Zeit, als ich quasi nach einem neuen Thema suchte, bis dann mein Agent, bei dem ich seit 20 Jahren bin und der mich wahrscheinlich besser kennt als ich mich selbst, sagte, Annette, du musst jetzt aufhören, das zu suchen, das Thema, das klappt bei dir so nicht, das kommt. Und dann habe ich also seinen Rat befolgt und habe was ganz anderes gemacht, nämlich Interviews. Und unter anderem interviewte ich einen alten Mann, der war nochmal 10 Jahre älter, und den fand ich sehr faszinierend, weil der war einerseits extrem modern. Also er philosophierte da mit seinen 90 Jahren über Sexualität, über freie Liebe, über den weiblichen Orgasmus. Und andererseits war er wahnsinnig und irgendwie auch unwissentlich, kam es mir vor, oder zumindest unbewusst, in alten Privilegien und traditionellen Mustern befangen, die er nicht mal dann in Frage stellte, als ich ihn darauf ansprach. Und so kam diese Figur. Ja. Diese Ambivalenz war quasi von Anfang an in meinem eigenen Empfinden, diesem realen Vorbild. Das hat sich dann natürlich ganz weit entfernt von diesem realen Vorbild, aber so kam die Figur zu mir.
Der Roman beginnt in den USA, kurz nach der Pandemie, in einem Städtchen in New Jersey. Karls Frau Helen liegt krebskrank in ihrer Etage des Hauses und sie machen sehr schnell klar, dass Karl und Helen seelisch sozusagen Lichtjahre voneinander entfernt sind. Sie wohnen zwar unter einem Dach, aber als Helen noch gesund war, da haben sie sich sozusagen, wenn sie sich im Supermarkt getroffen haben, gegrüßt wie entfernte Bekannte. Er hat die Beziehung mit seinen zahllosen Affären, vor allem mit Studentinnen, vermasselt. Das reibt ihm auch seine Tochter Lisa immer wieder unter die Nase. Karl war ein Schürzenjäger, um es mal mit diesem altmodischen Wort zu beschreiben. Sie hatten eben schon gesagt, er sei selbstkritisch. Wie selbstkritisch ist er denn in dieser Hinsicht?
In dieser ist er es nicht, weil er würde sich selber gar nicht als Schürzenjäger oder Halotri bezeichnen, sondern was ihm da widerfährt, ist eigentlich jedes Mal das Wunder der Liebe. Also er ist eigentlich ein begnadeter Romantiker. Und das ist schon mit einem Augenzwinkern, dass ich das Buch genannt habe, Der letzte Liebende, weil ein großer Liebender ist es eigentlich nicht, sondern es ist tatsächlich eher ein Romantiker, der immer wieder dieses Wunder des Verliebtseins erleben will und es eben auch tut und dann irgendwann nicht mehr. Und von daher hat er gar nicht das Gefühl, dass er die Verantwortung für diese Affären hat, sondern Das ist das, was ihn ereilte. Und irgendwas in ihm würde vielleicht sogar erwarten, dass Helen sich mit ihm darüber freuen würde. Was er natürlich nicht tut, 60 Jahre lang.
Ja, er versucht sich das auch ein bisschen zurechtzureden. Ne? Er sagt halt, naja, das waren andere Zeiten und da gab es die freie Liebe. Und die Frauen haben ihn quasi gelenkt. Also er hat da eigentlich gar keine Schuld dran. Und mit so einem Hinweis auf patriarchale Strukturen kann er eigentlich gar nichts anfangen.
Da kann er gar nichts anfangen damit. Und es ist natürlich auch so, dass seine Frau ihm das 60 Jahre lang gestattet hat, aus wiederum anderen Gründen, die dann auch eine Rolle spielen. Und wer ihm da quasi entgegentritt, ist seine Tochter, die ihn als tatsächlich auch als weißen alten Mann angreift und ihm mehr oder minder sagt, du hast so viele Privilegien und bist dir dessen gar nicht bewusst, geschweige denn, dass du sie in Frage stellst. Und das nervt Karl, dieses ständige in Frage gestellt werden. Und da kann man fast manchmal mit ihm fühlen, obwohl man natürlich, oder ich als Autorin natürlich eher auf der Seite der Tochter bin. Und trotzdem kann ich Karls Überdruss da auch verstehen. Und er rührt mich dann in den Momenten, wenn er versucht, es doch irgendwie besser zu machen, im Kleinen zumindest.
Dieser Roman ist ja ganz gegenwärtig. Also sie spielen sehr viele der Debatten und Krisen an, die uns gerade beschäftigen. Krieg in der Ukraine, Pandemie, Klimawandel, Rechtsradikalismus, gespaltene Gesellschaft in den USA. Es geht um patriarchale Strukturen, sexuelle Orientierungen. Es taucht eine Transperson auf, ein lesbisches Paar. Karls Enkelsohn lebt mit einem Mann zusammen. Kurzum, sie schaffen sozusagen diesen Kosmos einer Welt im Umbruch. Wie bewegt sich Karl in dieser Welt, der 80-Jährige? Ratlos oder souverän?
Er ist schon ein wenig ratlos. Ich habe das deswegen so aktuell gemacht. Also zum einen reist er nach Polen im Jahr 22. Ich wollte das in diesem Jahr spielen lassen und da muss ja der Krieg in der Ukraine eine Rolle darin spielen. Aber ich wollte es auch ganz bewusst, weil Karl ist in der Krise und die Welt ist auch in der Krise und er ist letzten Endes die Generation und das Geschlecht, das man am ehesten verantwortlich machen würde für die Krise, in der sich die Welt auch befindet. Also diese Korrelation ist schon geplant, wobei ich jetzt natürlich nicht so einfach daran gehe und sage, Karl ist schuld an dem oder die Generation seiner Männer. Es ist schon ein Zusammenspiel, aber trotzdem, seine Krise korreliert schon bewusst mit der Krise der Welt. Und dass sein Enkel homosexuell ist, sagen wir mal, verblüfft ihn ein wenig, aber da gewöhnt er sich dann schon schnell ran. Er ist kein verknöcherter, konservativer Mensch. Das ist er nicht, zumal nicht im Sexuellen. Aber es braucht schon so Gewöhnungszeit. Gleichzeitig hat er eine gewisse Hoffnungslosigkeit gegenüber der Krise, in der die Welt steckt. Er hat nicht den Eindruck, dass das irgendwie zu beheben ist oder leicht zu beheben ist, wie wir ja alle dieses Gefühl auch kennen.
Sie schicken ihn nach Helens Tod auf eine Reise in seine Vergangenheit. Lisa motiviert ihn dazu. Karl ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen, in einem Ort namens Windisch. Er hat als sehr kleines Kind die Flucht der Familie aus Pommern mitgemacht. Seine zwei Brüder leben noch in Windisch. Die besuchen sie dann und mit dem einen Bruder Hermann reisen sie dann sogar nach Polen. Davon erzählt der zweite Teil des Romans. Warum war es Ihnen so wichtig oder vielleicht sogar zwingend, Karl auf diese Reise zu schicken?
Ich glaube, die Motivation zu dieser Reise ist ja nicht in Karl selber. Das würde auch gar nicht zu ihm passen, dass er sich selber so erforschen möchte. Er ist eigentlich ein sehr gegenwärtiger Mensch. Vielleicht auch deswegen ist er nicht so jemand, der so wahnsinnig bereut, was er getan hat. Nun ist aber Lisa, seine Tochter, die sagt, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte letzten Endes wissen, wo du herkommst. Und das ist für ihn so ein bisschen der Preis, den er zahlt, um mit ihr wieder näher zu kommen, um sich mit ihr quasi auszusöhnen. Ich glaube, letzten Endes habe ich ein bisschen nachvollzogen, meine eigene Bewegung. Jetzt sind wir aus Amerika zurückgezogen, wohnen in der ehemaligen DDR. Und dann habe ich das eben mit Polen noch ein bisschen erweitert, wo ich dann auch zu Recherchezwecken war. Es war mir wichtig, weil es auch wiederum diese Welt im Konflikt abbildet im Moment. Und er reist quasi von einem Wertemodell ins andere, zumindest wo er nicht mehr existente mit der DDR, wenn er seinem Bruder begegnet, dem Konrad, der eben noch sehr an der DDR hängt.
Er war überzeugter Sozialist, ne?
Er ist immer noch genau, er ist ein überzeugter Sozialist und fühlt auch diese Distanz, die räumliche, die zwischen ihm und seinem Bruder ist, fühlt er auch in Wertefragen. Also für ihn ist Karl der Riesenegoist und das ganze westliche Modell ist ein egoistisches Lebensmodell. So kommen die beiden sich da in dem Punkt auch nicht mehr näher.
Es gibt immer wieder sehr schöne Beobachtungen zum Alter, zum Altwerden in diesem Roman. Karl denkt zum Beispiel, dass ein Kennzeichen des Alters ist, dass es kein Gleichgewicht im Leben mehr gibt. Alles ist entweder zu viel oder zu wenig und nichts fühlt sich mehr genau richtig an. Finde ich sehr schön beobachtet. Vor allen Dingen aber gibt es zwei schmerzliche Emotionen, die sie sehr fein beschreiben und spürbar machen. Das eine ist der Verlust der Attraktivität. Also diese Kränkung unter der Tarnkappe des Alters, wie sie schreiben, nicht mehr wahrgenommen oder sogar begehrt zu werden. Ja, Karl wurde ja zum Beispiel von einer jüngeren Liebschaft abserviert, die sich sexuell von ihm mehr erwartet hatte. Das andere Gefühl ist eine tiefe Einsamkeit im Alter, die Karl trifft, vor allem jetzt nach Helens Tod. Und ich finde das Buch lebensklug und melancholisch. Manchmal blitzt in Karl ja so etwas wie die alte Lebensfreude, ja Lebensgier quasi auf. Gibt es Hoffnung für Karl Krüger für seine letzten Jahre?
Ja, das kommt ganz darauf an, wie man das Ende liest. Aber ich finde, so dieses eine Jahr, was ich beschrieben habe, endet ja eigentlich ziemlich versöhnlich. Und ja, ich glaube, wenn er noch länger lebt, dann besteht Hoffnung für ihn. Ein wenig.
Der letzte Liebende heißt der aktuelle Roman von Annette Mingels, erschienen bei Penguin. Vielen Dank, Frau Mingels, fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr, Frau Brockert.